Unsere Reise in die Welt der Gemeindebauten beginnt an einem Mittwochabend bei einem Gemeindebauchor. Wir befinden uns in einem Nachbarschaftszentrum am Wienerberg im 10. Bezirk. Ja, ja, ja. Die Sängerinnen und ein Sänger haben einen Halbkreis gebildet und starten mit Aufwärmübungen in die Chorprobe. Ja.
Zu Ihnen kommen. Ich bin heute da vom Reportage-Podcast Inselmilieu. Da waren wir am Würstelstand unterwegs und jetzt geht es um den Gemeindebau.
Fast eine halbe Million Menschen nennen ihn ihr Zuhause, den Wiener Gemeindebau. Die Idee dahinter ist simpel. Wohnen darf kein Luxus sein, sondern ein Grundrecht für alle. In Favoriten machen wir uns auf die Suche nach dem Sound der Demokratie. Denn wer gemeinsam singt, muss dem anderen zuhören. Eine Grundvoraussetzung für ein demokratisches Miteinander. Doch was geschieht, wenn die Töne schief werden und die Harmonie bröckelt?
1, 2, 5, 3, 1. 1, 3, 5, 3, 1.
Wieso sind Sie hier dabei?
Weil ich gern singe.
Ja?
Ja, ich war schon bei anderen Chören, aber ich singe gern. Ja. Obwohl ich schon ein altes Mädchen bin, mit 88. Ich singe gern. Und das
hält auch jung, oder?
Das hält mich am Leben, ja, sozusagen. Ja. Sonst würde ich versumpern.
Ja. 3, 4, 5.
War es das leuchtende Versprechen des Roten Wien, Arbeiterinnen und Arbeiter aus feuchten Kellern in lichtdurchflutete Höfe zu holen. Was ist aus dieser Vision geworden? Ist der Gemeindebau heute zum Schauplatz einer fragmentierten Gesellschaft geworden, in der jeder nur noch für sich selbst kämpft?
Was singen Sie besonders gern?
Naja, eher die leichte Muse. Also aber, oder ich habe sehr gern die Dialekt, so eher von der Heimatmusik. Also das gefällt mir sehr gut, Wiener Lieder, das gefällt mir sehr gut. Mir gefällt, ich habe ganz einfach so Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. Da will ich mich aber jetzt dazu nicht äußern.
Ja, okay.
Das ist demokratisch. Der eine will das, der andere, und der darf das und der andere darf das auch.
Ja.
In unseren ersten beiden Demokratie-Reportagen waren wir im Würstelstand und im Freibad unterwegs. Dort haben wir gezeigt, Demokratie beginnt nicht erst bei Wahlen oder in Parlamenten, sie findet im Alltag statt. Im Austausch am Würstelstand, beim Teilen der Liegewiese und im Aushalten von Widerspruch. Sie lebt von Zugehörigkeit und davon, ob Menschen spüren, meine Stimme zählt.
In unserer dritten Reportage tauchen wir nun tiefer ein. In einen Lebensraum, in dem sich diese Fragen besonders verdichten. Den Wiener Gemeindebau. Ein Ort, der wie kaum ein anderer für das Versprechen sozialer Sicherheit steht. Und gleichzeitig für die Spannungen unserer Zeit.
Der Gemeindebau ist eine Stadt im Kleinen. Hier verdichten sich Lebensrealitäten und mit ihnen die großen Fragen unserer Zeit. Was erzählt uns also dieser Ort über den Zustand unseres Miteinanders? Demokratie lebt nicht nur von Gesetzen, sondern von Haltung, von Empathie, vom Zuhören, von der Fähigkeit, Konflikte auszuhalten und Verantwortung zu übernehmen. Manchmal auch davon, eigene Bedürfnisse zurückzustellen. Doch was passiert mit diesen Werten, wenn Wohnraum knapp wird? Wenn Ungleichheit wächst und Misstrauen lauter wird als Vertrauen? Genau das wollen wir herausfinden.
Diese Folge nimmt dich mit in die Hinterhöfe, Waschsalons und Hobbykeller. Wir begegnen Menschen wie dem 70-jährigen Koch Karl, der uns in seiner Küche nicht nur Suppe serviert, sondern eine Philosophie der Offenheit lebt. Wir treffen eine Frau, die auf gerade einmal 8 Quadratmetern versucht, Demokratie im Kleinen zu bauen. Und wir erleben Bewohnerinnen und Bewohner, die mit Chorgesang und Nachbarschaftsprojekten gegen die wachsende Einsamkeit ansingen. Ist der Gemeindebau heute noch die soziale Heimat, als die er international gefeiert wird? Eine Reportage über das oft anstrengende und doch unverzichtbare Aushandeln von Demokratie auf engstem Raum.
Diese Reportage entstand im Auftrag des Büro für Mitwirkung der Stadt Wien im Rahmen des Wiener Demokratiejahrs. Produziert von Inselmilieu-Reportage in redaktioneller Unabhängigkeit.
Genau, super. Ich muss nur schauen, dass es in die richtige Richtung zeigt. Darf ich? Ich mache es Ihnen hier unten an dem Pullover in die Mitte.
Ein kalter Wintertag im Wiener Bezirk Döbling. Wir stehen im Innenhof eines Gemeindebaus mit einem klingenden Namen: Kopenhagenhof. Ich habe Fritz an einem verschneiten Tag vor seinem Hobbykeller kennengelernt. Auf der Suche nach GesprächspartnerInnen habe ich ihn einfach angesprochen. Er wollte nicht reden. Ein paar Tage später dann eine E-Mail. Er habe sich über uns informiert und will unser Projekt nun doch unterstützen.
So, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie er ausgeschaut hat. Ich glaube, es ist da.
Okay.
Sie ist ein netter Fritz, oder?
Ja.
Ah doch?
Ja.
Für das Interview?
Sehr gut.
Ach so, hallo.
Ja, nein, ich kenne dich.
Wir folgen Fritz in den Hobbykeller. Der Kopenhagenhof ist ein Produkt der 1950er. 433 Wohnungen, 24 Stiegen, ein großer Nachkriegsbau. In dieser Zeit ging es darum, schnell viel Wohnraum zu schaffen. Der Name ist ein Danke an Dänemark für die Hilfe nach dem Zweiten Weltkrieg. Im sogenannten Wiener Burn-Programm konnten sich tausende unterernährter Wiener Kinder in Dänemark erholen.
Ja, den ganzen Schnee.
Wenn Lacker uns stehen, dann wird das Holzhaft.
Ja.
Wir suchen uns einen Platz im Hobbykeller von Fritz. Einem kleinen Raum voll mit Metallkisten und Kartonschachteln, Regalen mit Büchern, in der Ecke steht eine Kleiderstange. Es riecht nach Kellerluft. Und zwischendrin sitzen wir.
Mein Vater hat nicht zufällig da die Wohnung gekriegt, sondern wie auch andere Künstler, zum Beispiel der Gerhard Rühm, mittlerweile ein weltberühmter Künstler, Wiener Gruppe, sagt er vielleicht was. Ja. Solche Leute wurden da hereingesetzt, ja. Weil die auch erstens Wohnungen brauchten und zweitens, weil man so eine Durchmischung haben wollte.
Der Vater von Fritz war Künstler. Früher wohnten im Kopenhagenhof bekannte Leute aus Kunst und Kultur Tür an Tür mit ArbeiterInnen und Arbeitern. Man wollte, dass das Bildungsbürgertum und die Basis sich im Alltag begegnen. Es war eine Architektur, in der ein Klavierkonzert im dritten Stock die ganze Stiege bereichert hat. Wir wollen erfahren, ob das demokratische Versprechen des Gemeindebaus heute noch spürbar ist. Oder nur mehr als Legende existiert.
Damals waren auch ziemlich viele junge Familien mit kleinen Kindern. Das war eine sehr gute oder ausgewogene Sozialarchitektur mit Kinderspielplätzen, mit Bänken. Also es war ziemlich viel los. Gut, dann sind die älter geworden, die Leute, und heikler. Ja. Also auf einmal hat einer der Nachbar nicht gepasst, weil der ist zu laut und der Künstler, der spielt immer Klavier. Am Anfang war das überhaupt kein Problem. Ja.
International wird der Wiener Gemeindebau oft als leuchtendes Vorbild gefeiert. Es ist nicht bloß Wohnraum, sondern ein ganzer Lebensraum mit Gärten, Infrastruktur und Sicherheit für das ganze Leben. Doch über die Jahrzehnte hat sich etwas verschoben. Heute scheint diese Nähe oft nur noch eine Sache für die Hausordnung zu sein. Und endet als Lärmbeschwerde oder einer verriegelten Tür.
Also ich wohne im 8. Stock, ne, da im Stiege 17. Und wenn ich oben weggehe, ja, dann höre ich 3 Stock weiter unten, höre ich, wie jemand aus der Tür rauskommt und irgendwas erledigt, Mist rausstellt oder was weiß ich, irgendwas tut. Und kaum hört der mich herunterkommen, macht er die Türe zu und sperrt zweimal zu. So, ich versuche das Psychogramm des Gemeindebauinsassen. Das ist unglaublich, ja.
Gemeindebauinsassen? Fritz beschreibt keine Nachbarschaft, sondern einen Zustand. Ein Gefühl des Eingesperrtseins hinter der eigenen Sicherheitstür. Zweimal abgeschlossen, nur um bloß niemanden im Flur begegnen zu müssen.
Das ist unglaublich, ja. Ich weiß nicht, wovor die Leute Angst haben. Jedenfalls, wenn ich weitergehe, dort vorbeigehe und 2 Stock weiter unten bin, dann kommt er wieder raus und macht weiter. Also es ist nicht ein einziger Typ, sondern das sind die Mehrheit der Leute, die reagiert so. Also ganz eigenartige Psyche.
In dieser Reportage werden wir die Psyche des Gemeindebaubewohners erforschen. Wir fragen uns, ist der soziale Wohnbau, der einst als Utopie der Gemeinschaft startete, zu einem Ort des kollektiven Rückzugs geworden? Und ist diese Angst, dieses radikale Privatsein-Wollen, die Ausnahme oder die Regel?
Wir haben den Kopenhagenhof als Sanatorium ohne Betreuung getauft, weil es wirklich Betreuung, also die Mehrzahl der Leute ist echt betreuungswürdig.
Ein Sanatorium, das klingt ja zynisch. Wir begeben uns in dieser Folge auf die Suche, ob zwischen den Fassaden etwas verloren gegangen ist. Wir tauchen ein in den Gemeindebaualltag und suchen nach den Funken, die diesen Blues vielleicht noch einmal zum Erklingen bringen könnten.
Noch am selben Tag kommt eine Mail von Fritz. Er schreibt: Liebe Julia und Jana, danke für euren heutigen Besuch. Ich bin rückblickend etwas unzufrieden mit meinen Aussagen. Vielleicht sollten da noch andere Mieter zu Wort kommen. Ich glaube, da gibt es ein riesiges Themen- und Menschenpotenzial auch im Kopenhagenhof. Ein Herausführen von Sanatoriumsinsassen in eine selbstbestimmte demokratische Gesellschaft scheint mir nur möglich mit einer Reihe von Projekten, bei denen nämlich nicht nur Wünsche geäußert werden, sondern auch Verantwortung übernommen werden muss. Ich melde mich wieder. Liebe Grüße, Fritz.
Zurück in die Vergangenheit. Wie war der Gemeindebau, bevor er ein Sanatorium wurde? In Heiligenstadt erstreckt sich einer der bekanntesten Wiener Gemeindebauten. Er ist über einen Kilometer lang, wirkt auf den ersten Blick wie eine Festung, besteht aber im Inneren aus weiten Grünflächen. Der Hof ist nach Karl Marx benannt, dem deutschen Philosophen und Ökonom. Der Karl-Marx-Hof beherbergt auch ein Museum, den Waschsalon Nummer 2, eine Dauerausstellung über die Geschichte des Roten Wien in der Ersten Republik.
Ach so, da wird ja immer nur gewaschen. Ach, wie cool, okay. Und was ist da in den einzelnen Kabinen drinnen?
Da ist pro Kabine eine Waschmaschine und ein Trockner. Und die Mieter haben hier ihren Waschtag. Und zwar müssen sie einen Termin haben.
Während im Erdgeschoss die Wäsche vor sich hinschleudert, führt mich Lili Bauer, Geschäftsführerin und Kuratorin des Museums, in den ersten Stock. Hier waren ursprünglich die gemeinschaftlichen Wannen und Brausebäder untergebracht. Ihre Mission ist es, den Gemeindebau als Kulturgut so bekannt zu machen wie die Hofburg an der Ringstraße.
Als Wienerin ist der Gemeindebau halt so selbstverständlich und einfach so immer da. Ja? Aber dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass es auch eine Sehenswürdigkeit ist, das ist noch nicht wirklich gesickert. Da arbeiten wir noch daran.
Tatsächlich ist Wien eine Besonderheit. Während Metropolen wie London, Berlin oder New York ihren sozialen Wohnbau über Jahrzehnte privatisiert und im freien Markt geopfert haben, ist Wien einen radikal anderen Weg gegangen. Mit rund 220.000 Gemeindewohnungen ist die Stadt Wien die größte Hausverwaltung Europas. Zusammen mit den geförderten Genossenschaften lebt fast die Hälfte der Bevölkerung im geförderten Sektor. Das ist weltweit einzigartig.
Der Wiener Gemeindebau war als sozialdemokratisches Demokratieprojekt gedacht. Leistbares, sicheres Wohnen für ArbeiterInnen. Geboren im Roten Wien nach dem Ersten Weltkrieg, war er die Antwort auf die katastrophalen, elenden Zustände in den überfüllten Arbeiterquartieren in der Habsburger Monarchie. Zwischen 1919 und der Zerschlagung der Demokratie im Februar 1934 schuf die erste sozialdemokratische Stadtverwaltung ein international beachtetes und groß angelegtes kommunales Wohnbauprogramm. Um 1900 war die Situation in Wien nämlich eine Katastrophe. Menschen lebten unter elenden Bedingungen in feuchten, überfüllten Zimmern.
Und jetzt waren diese kleinen Proletarierwohnungen, so 25, 28 Quadratmeter mit Zimmer und Küche, noch dazu so teuer, dass viele Familien auch noch Untermieter oder Bettgeher aufnehmen mussten. Das heißt, die Kernfamilie damals bestand durchaus schon aus 6 Personen und es kommen noch 1 oder 2 Untermieter-Bettgeherinnen dazu.
Bettgeher waren Menschen, meist mittellose FabrikarbeiterInnen, Tagelöhner oder Dienstboten, die über kein eigenes Zimmer und kein eigenes Bett verfügten. Sie mieteten sich lediglich für einige Stunden am Tag einen Schlafplatz in einer bereits völlig überbelegten Wohnung.
Noch dazu war damals auch die Heimarbeit noch weit verbreitet. Das heißt, 6 und mehr Personen haben in dieser Zimmer-Küche-Wohnung gelebt, geschlafen, gegessen und gearbeitet. Maximal ungesunde Wohnverhältnisse. Und insofern war der damals jungen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei bewusst, dass die Schaffung von qualitätvollem, gutem Wohnraum so ein ganz zentrales Anliegen sein wird. Und die Forderung entsteht eben schon 1896.
Der Wiener Gemeindebau ist nicht durch Schulden oder Spekulation entstanden, sondern durch eine Umverteilung von oben nach unten. Vielleicht kennst du diese berühmte rote Inschrift aus Metall an der Fassade des Gemeindebaus. Errichtet aus den Mitteln der Wohnbausteuer. Das klingt erstmal ziemlich bürokratisch, aber dahinter steckt eine radikale Idee. Die Wohnungen für einkommensschwachere Schichten wurden durch eine spezielle Steuer von den Reichsten kassiert. Wer eine riesige Villa, ein teures Auto oder viele Bedienstete hatte, zahlte viel. Wer in einer kleinen Wohnung lebte, zahlte wenig.
Und was war Ihnen damals wichtig in der Gestaltung der Wohnräume?
Das, was das Wichtigste war, war das Motto, unter dem man gebaut hat: Licht, Luft und Sonne. Das heißt, im Unterschied eben zu diesen ungesunden Arbeiterwohnungen um 1900 oder auch der Vorkriegszeit, hat man darauf Wert gelegt, dass jedes Zimmer ein Fenster hat und belichtbar und belüftbar ist. Das heißt, man wollte dezidiert auch gesunde Volkswohnungen errichten.
Die Architektinnen und Architekten des Roten Wiens wollten, dass Architektur die Menschen gesund macht. Man war überzeugt, ArbeiterInnen sollten nicht mehr in Löchern hausen, sondern in Wohnungen, die Stolz und Lebensfreude vermitteln. Zum ersten Mal hatte jede Wohnung ein eigenes WC und fließend Wasser. Von 1919 bis 1934 wurden rund 60.000 bis 65.000 Gemeindewohnungen in etwa 380 Anlagen errichtet.
Hier auf dieser Tafel haben wir versucht festzustellen oder auch zu zeigen, wie die Stadt damals auch durchmischt war mit Gemeindebauten. Ja, weil man sich wirklich auch von Anfang an bemüht hat, eben sozialen Wohnraum nicht nur am Rand der Stadt zu platzieren, sondern eben in jedem Bezirk. Was auffällt, erster Bezirk, da gibt es keinen Gemeindebau in der Ersten Republik, da war der Grundbesitz entweder adelig oder Besitz der Kirche.
In Paris oder London sind Social-Housing-Projekte oft Inseln der Armut am Stadtrand. In Wien hingegen sind die Gemeindebauten über die ganze Stadt verteilt, oft in den besten Lagen. Zu den Gemeindebauten gehörte auch die Infrastruktur für Bildung, Gesundheit und Kultur.
Was ich auch schön finde, wenn man sich so die alten Fotos ansieht, was es da für Geschäfte gab. Also wirklich alles. Schreibwaren, Kinderwegen, Sportartikel, Konditorei, Modistinnen, sogar Pelzläden, Geschäfte für Fleisch und Wild. Ja. Also eigentlich musste man da, wenn man in so einem großen Gemeindebau gewohnt hat, da fast nicht rausgehen, ja, weil alles da war. Vielleicht spricht man deswegen auch bei diesen großen Gemeindebauten von der Stadt in der Stadt.
Es ging damals also um viel mehr als nur ums Wohnen.
Ich definiere den kommunalen Wohnbau gerne auch als ein Werkzeug zur Schaffung eines neuen Menschen. Der neue Mensch ist so ein Schlagwort, das damals grassiert im gesamten deutschsprachigen Raum, auch wo man wirklich die Menschen, die nach dem Ersten Weltkrieg in einer wirklich schlechten körperlichen und geistigen Verfassung war, wieder aufrichten wollte. Ja.
Das Konzept des neuen Menschen war das ehrgeizigste Ziel des Roten Wiens. Es ging darum, die gesamte Lebensweise der Arbeiterklasse zu reformieren. Weg vom elenden Proletarier, hin zum gebildeten, gesunden und selbstbewussten Staatsbürger.
Und auch wirklich damals dezidiert ausdrücklich der Wunsch der Gemeinde, auch Kunst zu fördern, vor allem auch Künstlerinnen und Künstlern die Gelegenheit zu geben, Geld zu verdienen. Beziehungsweise wollte man auch etwas umsetzen, was auf den Parteigründer Viktor Adler zurückgeht, das Recht der Arbeiter auf Schönheit. Ja? Also nicht nur unter Anführungszeichen gesunde Wohnungen, sondern auch einen Kulturgenuss, ein ästhetischer Anspruch, ja? So dass man eben auch gerne in seinem Wohnbau wohnt, weil der eben schön ist, ja, und weil man vielleicht anhand der Kunstwerke auf die Idee kommt, vielleicht auch einmal ein Museum zu besuchen und sich noch weitere Kunstwerke anzusehen.
Kunst am Bau, Kunstwerke und Kulturprojekte in Gemeindebauten, die gibt es heute immer noch. Das Rote Wien glaubte fest daran, dass Bildung der Schlüssel zur Emanzipation ist. Es gab Bibliotheken und Vortragssäle, Theaterbesuche und Konzerte wurden für alle erschwinglich gemacht. Und der Gemeindebau war der Palast für diesen neuen Menschen. Ich bin komplett mitgerissen von der Idee, die dahinter liegt. Am Schluss sagt Lili Bauer etwas, das mich in die Gegenwart zurückholt.
Das, was ich am Roten Wien der Ersten Republik so unglaublich liebe, ist dieser sehr optimistische, hoffnungsvolle Blick in die Zukunft. Also diese Fortschrittsgläubigkeit, dieses es wird besser werden, ja. Das ist so etwas, was mir aktuell in der Zeit etwas verloren gegangen scheint, was natürlich auch mit der politischen Weltlage zu tun hat, wo man jeden Tag in der Früh sein Handy aufschlägt und sich denkt, das darf doch alles nicht wahr sein. Das ist etwas, was ich wirklich vermisse, weil man auch ein Bild entworfen hat, so wird die Zukunft sein. Und dieses Bild ist ein bisschen abhanden gekommen, wobei es natürlich auch heutzutage unglaublich schwierig ist, ein Zukunftsbild zu entwerfen, weil sich die Ereignisse politisch, technisch wöchentlich überschlagen. Und ich es vermutlich auch für sehr schwierig halte, für politische Entscheidungsträger ein Zukunftsbild unter diesen Voraussetzungen zu entwerfen. Aber ich glaube, das ist das, was die Menschen brauchen. Eine Vision, wo es hingehen soll. Ja? Aber es scheint mir ehrlich gesagt in diesen Zeiten nahezu unmöglich. Das finde ich ein bisschen traurig. Ja. Insofern habe ich es mir gemütlich eingerichtet in meiner Bubble.
Grüß Gott.
Hallo.
Hallo,
hallo. Hallo.
Vorbemerkung, wir sind normalerweise alle immer per Du.
Ja.
Ich weiß nicht, ich hoffe, es stört Sie nicht.
Ja,
wir kennen es hier ein paar Tage. Ne?
Ja, paar Tage.
Vom Museum zurück in den Gemeindebau Kopenhagenhof. Vor wenigen Tagen haben wir erneut eine Mail von Fritz bekommen. Liebes Inselmilieu-Team, ich habe im Gemeindebau kleine Kärtchen verteilt mit dem Aufruf zum Inselmilieu-Demokratie-Interview. Gerne möchten Frau Schmalvogel, Frau Muster und Herr Van Jura kommen. Außerdem noch Herr Treiber, wenn er von seinem Freundesbegräbnis zurück ist. Liebe Grüße, Fritz.
Super.
Wie geht's ihm an?
Dem geht's an und für sich nicht schlecht.
Nicht schlecht?
Geht's besser für mich.
Ja. Ach so.
Jetzt sitzen wir also mit Herrn Van Jura, Frau Muster und Frau Schmalvogel zwischen alten Schieren, einer Druckerpresse und Regalen voller Bücher im Hobbykeller von Fritz. Die Atmosphäre ist herzlich.
Na, seht ihr einen tollen Mann, das muss ich einwerfen. Na, er ist schon toll.
Wirklich?
Ja, also Männer, schau. Männer,
die fünf scheinen sich schon lange zu kennen. Sie wirken wie ein Team, das sich die Bälle zuspielt und private Anekdoten austauscht.
Fotos von dieser Runde und von Fritz in seinem Keller sind übrigens Teil unserer Fotoreportage zu dieser Folge. Du findest sie auf unserer Website unter www.inselmilieu-reportage.at.
Bitte wie alt, wie er wieder den Tanzkurs gemacht hat. Der war bei mir in meinem Lokal und hat Seniorentanzen gemacht.
Ach so?
Ja. Das hat mich gewundert. Nein, was nicht mit, aber der hat.
Nachdem das Privateste geteilt wurde, schwenkt das Gespräch zurück auf das Leben im Gemeindebau von heute. Plötzlich ändert sich der Tonfall.
Ich bin hier aufgewachsen. Und ich muss ehrlich sagen, ja. Es war, wie man so schön sagt, früher alles besser. Aber es war früher wirklich, also die Kinder, so wie ich groß geworden bin, ein Hausmeister war eine Respektsperson. Und auch wenn ein Älterer, jetzt, wenn wir zu laut waren, runtergerufen hat, seid ruhig oder okay, sind wir weg. Ja, das war, heute ist das nicht mehr. Also die Jugend hat mehr oder weniger... Ja, kann alles machen, erlaubt sich alles sozusagen.
Was steckt hinter dem Narrativ, vom Früher war alles besser? Vielleicht ist es das Gefühl, dass Werte verloren gehen, die das Leben dieser Generation geprägt haben und für die jüngeren Generationen oft keine so zentrale Rolle mehr spielen.
Und es war auch früher viel mehr Zusammenhalt. Man hat die Nachbarn auch alle gekannt.
Ja. Richtig, ja.
Das ist heute nicht mehr. Ich kenne da mal meinen Nachbarn, der am Stock wohnt. Ja. Man hat auch zum Beispiel eben bei den Nachbarn, ich fahre jetzt weg, passen Sie auf wegen Post oder eben Blumen gießen oder etc. Das war ein Zusammenhalt.
wenn ich nach Hause gekommen bin, sind die Leute gesessen und haben geplaudert.
Genau.
Was wir hören, ist mehr als nur das klassische Klagen über die Jugend von heute. Es ist die Beschreibung eines tiefgreifenden Wandels der sozialen Architektur. Die Senioren und Seniorinnen beschreiben den Hof nicht mehr als Wohnzimmer, sondern als Transitraum, in dem man sich fremd geworden ist.
Wir haben uns vorhin schon ein bisschen gefragt, woher jetzt das kommt, dass sich die Menschen mehr zurückziehen und vielleicht auch misstrauischer sind als früher. Und was glaubt ihr, woran das liegt? Oder habt ihr da Beobachtungen gemacht?
Das ist die ganze Umwelt, die ist anders. Alles.
Ja,
es interessiert sich ja niemand mehr für den Nächsten.
Richtig, ja.
Die Jungen ja überhaupt nicht. Also denen ist das total egal. Es grüßt auch niemand mehr. Also ja, die Alten, Entschuldigung. Die
ich sage Oldtimers,
ja. Ja, und nicht mal im Stiegenhaus, das wer grüßt.
Ja.
Obwohl man weiß, der wohnt hier. Also,
ich habe es auch gesagt, hallo, können wir jetzt nicht mehr grüßen, aber das hat nichts genützt. Also.
Die Distanzierung beginnt beim ausbleibenden Guten Tag im Stiegenhaus. Für die Bewohner und Bewohnerinnen im Hobbykeller ist das Fehlen dieser kleinen Geste der Anfang vom Ende des sozialen Zusammenhalts. Wenn man sich nicht mehr grüßt, wird der Nachbar anonym oder schlimmer noch zur Bedrohung.
Einer also, kennt ja mehr den anderen.
Keiner kennt den anderen.
Und
die meisten gehen vorbei. Also wenn Sie, wir sehen Sie einmal in 4 Monaten, wir winken von da weit. Die anderen gehen an dir vorbei, wie wenn es ein Gebüsch wäre.
Ja.
Im Gespräch mit den älteren Damen aus dem Kopenhagenhof haben wir vor allem die Stimmen gehört, die den Gemeindebau als einen Ort des Verlusts beschreiben. Verlust von Ruhe, Verlust von Anstand, Verlust von ihrem Wien. Doch jede Geschichte hat auch eine andere Seite. Wir treffen die, über die oft nur gesprochen wird, die aber selten selbst das Mikrofon in der Hand halten.
Okay, 3 Schritte nach hinten bitte noch. Ja, genau. Und Ruhe bitte, wir drehen. Ton bitte ab.
Ja. 28 Breite bitte.
So, 3, 2, 1 und bitte.
Du bist also der kleine Bruder, ne? Man kriegt euch überhaupt nicht aus den Augen. Wenn ich ihr wäre, würde ich Wien in 24 Stunden verlassen.
Ich merke schon von Weitem, wenn irgendeine Person mir entgegenkommt, ob die jetzt schlecht von mir denkt oder nicht oder was auch immer.
Das ist Sattau. Er ist im Gemeindebau aufgewachsen und einer der Hauptdarsteller des Filmprojekts Im Schatten von Wien. Er spürt viel Misstrauen, das Jugendlichen wie ihm entgegenkommt.
Und da hab ich schon gar keine Lust mehr, irgendwie in der Nähe von dieser Person zu sein oder irgendwelchen Blicken von denen ausgesetzt zu sein. Deswegen gehe ich da gar nicht mehr ein. Also ich hab jetzt gar keinen Bock mehr, irgendwie mit irgendwelchen Leuten zu reden. Ich meine, wenn ihr ein schlechtes Bild habt, dann okay, passt, dann lebt damit. Das ist dein eigenes Problem, wenn du da jedes Mal schlechte Gedanken bekommst, nur weil irgendein Jugendlicher an dir vorbeigeht.
Im direkten Kontakt, Auge in Auge im Stiegenhaus, hat Sattau längst resigniert. Er hat aufgehört, gegen die Mauern aus Vorurteilen anzureden, weil er immer wieder negative Erlebnisse hatte.
Wo ich mal sehr jung war, ich glaube, da war ich noch Volksschule oder so, da bin ich mit meiner Mutter irgendwo gegangen und ein Mann ist vorbeigegangen, hat irgendwas gesagt und hat mich in den Bauch geboxt oder so. Und da war ich, keine Ahnung, 7, 8. Und, oder die zeigen auf Straße, haben die auch, wo ich klein war, so mir und meine Mutter und so, Mittelfinger gezeigt und so, weil meine Mutter auch so Kopftuch und so hat und so.
Während Sattau im echten Leben Kontakten aus dem Weg geht, um weiteren Konflikten auszuweichen, erzählt er seine Geschichte auf der Leinwand. Die Idee zu dem Film Im Schatten von Wien entstand in einem Jugendzentrum am Rennbahnweg und wurde im Rahmen des Projekts Demokratie, was geht, umgesetzt. Jugendliche wollen zeigen, wie es sich anfühlt, immer wieder abwertenden Blicken von Nachbarn ausgesetzt zu sein. Hier prallen Welten aufeinander. Die Nostalgie der Alteingesessenen trifft auf die Realität einer Jugend, die sich im eigenen Zuhause oft wie auf dem Prüfstand fühlt.
Ich finde, das geht von beiden Seiten aus. Auf der einen Seite sind da halt vor allem ältere Menschen, die mittlerweile irgendwo auch das, wahrscheinlich das Vertrauen gegenüber der Jugend verloren haben, aber einfach nur, weil wir nicht mehr dieselbe Jugend sind, wie sie es mal waren. Weil ich habe das Gefühl, dass vor allem Ältere immer sehr, ja, als ich jung war, hat man noch Respekt vor Älteren gehabt und so.
Und das ist Laura. Auch sie hat bei dem Film mitgespielt. Sie sieht den Respektsbegriff oft nur als Unterwerfung der Jüngeren gegen die Älteren.
Ich glaube, unsere Generation hat schon auch noch Respekt vor Älteren. Aber ich zum Beispiel bin nicht der Mensch, der sich irgendwas sagen lässt, nur weil jemand älter ist. Wenn ich merke, jemand ist mir gegenüber respektlos, dann sehe ich nicht ein, dass ich der Person jetzt zu Füßen liegen muss. Ich entgegne der Person trotzdem mit Respekt, einfach damit ich eben dieses Bild von ihnen nicht bestätige. Wie gesagt, beide Seiten müssen da halt irgendwo aufwachen, weil ich kenne wiederum auch Jugendliche, die dann halt auch sagen, ja, okay, ich bin jetzt auch einfach so, wie sie es sind.
Es ist ein Teufelskreis. Die Älteren fordern Respekt ein, obwohl viele von ihnen sich selbst nicht immer respektvoll verhalten. Die Jüngeren reagieren mit Trotz. Ein Patt zwischen den Generationen.
In einer utopischen Idealvorstellung sollten wir eigentlich alle offener miteinander umgehen und einfach mit der Zeit aneinander mehr wachsen. Weil Jugendliche und ältere Menschen sind ja keine Feinde, wir sind ja keine Gegenteile, sondern ich finde, wir können uns ja ergänzen dadurch.
Laura und Satta wollen nicht nur die Projektionsfläche anderer sein. Das Filmprojekt ist für sie eine Möglichkeit zu zeigen, wie es sich anfühlt, wenn das eigene Zuhause durch die Blicke der Nachbarn zum Hindernisparcours wird. Für Satta, der sein ganzes Leben im Gemeindebau verbracht hat, ist der Film eine Richtigstellung.
Man hört ja schon vieles über Jugendliche und sage ich auch mal Ausländer und so, was passiert und was auch immer. Aber da wird jetzt nur gesagt, okay, pass jetzt, der Afghane, der Tschetschene und der dies haben dies und das gemacht an diesem Ort, aber mehr weiß man auch nicht darüber. Und deswegen finde ich gut, dass wir, auch wenn ich jetzt keinen Pass habe, dass wenigstens hier bei diesem Projekt was sagen kann, sage ich mal, dass wir was ausdrücken und was zeigen.
Ziel des Films ist es, die Klischees der Problemjugendlichen zu durchbrechen und echte, ungefilterte Geschichten sichtbar zu machen. Unter der Regie von Mahir Yildiz und in Zusammenarbeit mit dem Projekt Demokratie, was geht, haben die mitarbeitenden Jugendlichen ihre eigenen Erfahrungen in den Film mit einfließen lassen. Auf Grundlage dessen wurde dann auch das Drehbuch verfasst.
Der Film Im Schatten von Wien ist eine Einladung oder vielleicht auch eine sanfte Forderung an uns alle, die Perspektive zu wechseln. Satta, Laura und die anderen wollen das Schwarz-Weiß-Bild der problematischen Jugend auflösen. Ihr Ziel ist so simpel wie radikal. Empathie. Und ja, auch sie wünschen sich Respekt. Sie wollen, dass die Menschen im Gemeindebau und auch darüber hinaus für einen Moment durch ihre Augen sehen. Dass sie verstehen, wie sich die Welt anfühlt, wenn man ständig gegen Vorurteile anrennt.
Dass man sich vielleicht in die Jugendlichen hereinversetzen kann. Dass die auch mal aus unserer Sicht die Welt sehen, sage ich mal, und warum wir die Entscheidungen machen, die wir machen. Und ich hoffe, dass auch unser Film dafür sorgt, dass viele auch mal besser über Jugendliche denken. Als
danke. Erstmal, der Form war auch gut.
Wunderbar.
Auf Satan.
Lieber besser. Wir waren rum, aber ja, auf Satan.
Nach unseren Besuchen im Kopenhagenhof und dem Gespräch mit den beiden Jugendlichen machen wir uns weiter auf die Suche nach den Spuren des Roten Wien im Heute.
Der Gemeindebau im Roten Wien war ein Ansatz, um Ungleichheiten durch soziale Durchmischung entgegenzuwirken und günstigen und qualitativ guten Wohnraum in der gesamten Stadt für möglichst viele Menschen zu ermöglichen.
Die Bauten waren quasi ein demokratisches Grundrecht in Stein gemeißelt. Was ist 100 Jahre später von diesen gesellschaftspolitischen Ambitionen noch übrig? Wer verstehen will, wie eng Wohnen und Demokratie heute noch verknüpft sind und wo dieses Fundament Risse bekommt, muss mit Sina Musa-Lieb sprechen. Als Sozialwissenschaftlerin beobachtet sie die Veränderungen in der Stadt. Sie blickt hinter die Fassaden und zieht eine nüchterne Bilanz.
Wir wissen auf jeden Fall, dass das aus einer stadträumlichen Perspektive heute brüchig ist. Wir haben natürlich vergleichsweise jetzt nicht die Zustände wie in anderen europäischen Metropolen, was den Grad der Gentrifizierung und Segregation betrifft. Aber wir haben schon deutliche Tendenzen, wo sich Spaltungslinien in der Stadt abzeichnen, dass sozusagen sich in der Wohnsituation auch soziale Ungleichheit manifestiert. Das heißt, wie, wo und ob überhaupt jemand wohnt, hängt ganz stark von den Ressourcen und auch Kompetenzen und Netzwerken ab. Also das heißt konkret, je kleiner das Einkommen, desto geringer wird die Wahlfreiheit auch über die Lage und Qualität der Wohnung.
Wien gilt im internationalen Vergleich noch immer als Stadt, die das Thema leistbares Wohnen besser gelöst hat als viele andere europäische Metropolen. Und trotzdem, die Wohnkosten steigen, die Wartezeiten werden länger, alles ist teurer geworden und mit jeder Kürzung im Sozialbereich rutschen mehr Menschen in prekäre Situationen. Für jene, die ohnehin schon am Limit leben, wird die eigene Wohnung immer öfter zur finanziellen Belastungsprobe.
Demokratie heißt für mich zu schauen, dass alle Menschen gut wohnen können, dass alle Menschen Zugang haben zu leistbarem Wohnraum, dass es Wohnangebote gibt, die auf alle möglichen Lebenssituationen und Familiensituationen gut passen und nicht nur ein Normbild gedacht und bespielt wird.
Wir treffen Sarah Zeller. Sie hat vor 10 Jahren Juno mitgegründet. Ein Zentrum, das dort in die Bresche springt, wo Staat und Markt versagen.
Also grundsätzlich ist da schon ganz viel auch gut gelaufen. Aber ich sehe halt einfach, dass die Nachfrage, das Angebot einfach um so viel übersteigt, dass eben auch in Wien das wirklich ein großes Thema ist und auch ein großes Problem ist und für immer mehr Menschen auch ein Problem geworden ist in den letzten Jahren. Und das wird jetzt auch mit den Kürzungen, wird das auch weitergehen.
So manche geraten in den Schleudergang eines Systems, das sie oft schlicht vergisst, die Alleinerziehenden. Denn wer allein mit Kindern durch die Stadt navigiert, merkt schnell, die Realität ist oft ein Hindernisparcours. Was bei vielen Familien ein Problem ist, kann bei Alleinerziehenden existenziell werden, bis hin zur drohenden Delogierung.
Erlebt ihr immer so eine Stigmatisierung, wenn man irgendwie als alleinerziehende Person eine Wohnung sucht und dann irgendwie auch alleine einzieht mit den Kindern quasi?
Ja, ganz stark am privaten Wohnungsmarkt, ganz stark, weil da wird natürlich total selektiert von den Vermietern, sich MieterInnen ins Haus zu holen, die zahlungskräftig sind, die zuverlässig zahlen, die möglichst leise sind, die möglichst die Wohnung möglichst wenig abwohnen, diese ganzen Sachen.
Die Suche nach einer Wohnung wird so zum Casting, bei dem viele schon vor der ersten Besichtigung aussortiert werden. Doch selbst wer eine Zusage bekommt, findet heute selten ein dauerhaftes Zuhause. Ein relativ neues Phänomen, das den Wiener Wohnungsmarkt radikal verändert hat, ist die schleichende Ablösung des unbefristeten Mietvertrags. Mittlerweile sind 2 von 3 neuen privaten Mietverträgen befristet. Das bedeutet für Hunderttausende Wienerinnen und Wiener ein Leben auf Abruf, in dem man nicht weiß, ob man in 3 Jahren noch in derselben Nachbarschaft wohnt oder ob die Kinder die Schule wechseln müssen. Und wenn der Vertrag endet und die Miete im Viertel steigt, bleibt oft nur noch der Umzug in entlegene Randbezirke.
Alleinerziehende sind halt eine Bevölkerungsgruppe, die grundsätzlich eh schon benachteiligt sind in vielen Lebensbereichen, auch so auch eben beim Wohnen aus unterschiedlichen Gründen benachteiligt sind. Alleinerziehende mit Migrationshintergrund zum Beispiel sind im Prinzip Personen, die mehrfach benachteiligt sind, gerade auch beim Zugang zu geförderten Wohnungen oder Gemeindewohnungen.
Jede 7. Person in Österreich ist armutsgefährdet. Im urbanen Raum bereits jede 5. Besonders stark von Armut betroffen sind Menschen ohne österreichischen Pass aus sogenannten Drittstaaten. Viele von ihnen sind gezwungen, mehr als 40% des Einkommens für die Miete zu verwenden. Für das Leben bleibt da kaum noch etwas übrig.
Warum denkst du, wird von Seiten der Politik Alleinerziehenden das Leben so schwer gemacht?
Ich glaube, ganz viel ist einfach ein Nicht-Mitdenken. Und ein Vergessen auf die Alleinerziehenden und ein Fokus auf die traditionelle Paarfamilie, die traditionelle heterosexuelle Paarfamilie. Das ist einfach das vorherrschende Familienbild bei uns. Das wird auch unterbewusst oder bewusst immer noch als die beste Familienform einfach definiert, sowohl in der Politik als auch in den Köpfen von den meisten Menschen. Das merke ich auch in den Beratungen immer wieder, dass auch ganz oft ein schlechtes Gewissen irgendwie da ist, den Kindern jetzt nicht die ideale Familienform bieten zu können.
Die Politik erzeugt damit nicht nur materielle Nachteile, sondern auch Gefühle von Schuld und Scheitern. Das Narrativ, man habe es nicht geschafft, in der richtigen Familienform zu bleiben, ist tief in vielen Köpfen verankert. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, entwickelt Juno eigene Wohnprojekte für Alleinerziehende. Sie gelten als Pionierprojekte in Europa. Leistbare Drei-Zimmer-Wohnungen statt zu enger Zwei-Zimmer-Lösungen, die Alleinerziehenden in Gemeindebauten zustehen, damit jedes Familienmitglied einen Rückzugsraum hat.
Da ist das gemeinschaftliche Wohnen schon auch wichtig. Also wir schauen auch nach der Besiedelung, dass wirklich auch Alleinerziehenden-Communities entstehen. Also klar, das ganze Haus soll eine gemeinschaftliche Nachbarschaft leben. Aber auch, dass die Alleinerziehenden untereinander sich kennenlernen und idealerweise auch ein bisschen unterstützen im Alltag, sei es jetzt praktisch oder emotional.
Wohnen ist weit mehr als ein Dach über dem Kopf oder ein erfülltes Grundbedürfnis. Nur wer stabil wohnt, hat die Kraft, sich auf Bildung zu konzentrieren, Arbeit zu finden und sich in eine Gemeinschaft zu integrieren. Während Wohnraum für die einen ein Lebensraum ist, ist er für andere eine kapitalistische Ware. Wie wir Wohnraum verteilen und wer Zugang zu den attraktiven Plätzen in der Stadt hat, ist deshalb auch ein guter Indikator für den Zustand unserer Demokratie. Es ist ein direktes Abbild unserer Gesellschaft. Am Zugang zum Wohnungsmarkt lassen sich Privilegien und soziale Ungleichheiten ablesen. Am Ende zeigt sich an der Wohnungstür, wie wir als Gesellschaft miteinander sind und wem wir das Recht zugestehen, nicht nur untergebracht zu sein, sondern auch lebenswert zu leben.
Es war doch immer schon so.
Das war schon immer so.
Dann braucht es halt Veränderung.
Es nutzt doch eh nichts.
Wir befinden uns im St. Leitenhof in Otterkring, einer der größten Gemeindebauanlagen Wiens mit rund 1500 Wohnungen. Wir stehen in einem Proberaum der Soho Studios. Sieben ältere Damen stehen sich gegenüber und schreien sich an. Wir sind mitten in eine Theaterprobe gestolpert.
Wir dürfen nicht bequem sein. Wir dürfen nicht bequem sein. Ich habe Angst vor Veränderungen.
Das Theaterstück von Theater Ansicht heißt Rosa, wie Rosa Luxemburg. Sie war Sozialistin und politische Denkerin. Eine Frau, die sich früh und kompromisslos eingemischt hat. Berühmt ist ihr Satz: Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Für Luxemburg war Demokratie kein fertiges System, sondern ein lebendiger Prozess. Streit, Widerspruch, Mitdenken, das gehörte für sie dazu. Politik sollte nicht nur von oben stattfinden, sondern dort, wo Menschen zusammenkommen. Was würde sie zu diesem Theaterstück im Gemeindebau sagen?
Neues ist immer ungewohnt.
Aus nichts wird nichts.
Was hier im St. Leitenhof entsteht, ist kein klassisches Bühnenprojekt, sondern ein Generationentheater, direkt vor der Haustür. GemeindebaubewohnerInnen entwickeln das Stück gemeinsam. Ähnlich wie im Gemeindebauchor treffen auch hier unterschiedliche Biografien, Sprachen, Berufe und Temperamente aufeinander.
Die da oben machen sowieso was wollen.
Nein, wir können mitgestalten.
Dafür haben wir keine Zeit.
Was hinter tausenden Wohnungstüren im Wiener Gemeindebau jeden Tag verhandelt wird, ist ein vielstimmiger Chor aus Hoffnung und Resignation, aus dem Willen zur Gestaltung und der Angst vor der Veränderung. Denn der Gemeindebau ist Heimat für hunderte verschiedene Lebensrealitäten, die auf engstem Raum nebeneinander existieren. Wir haben uns durch die Höfe und Stiegenhäuser gefragt.
Hallo! Ich mache einen Podcast, der heißt Inselmilieu, über den Gemeindebau.
Ja, wir machen mit.
Habt ihr vielleicht Lust, ja, was zu sagen für den Podcast?
Was glaubt ihr über die Politik? Was denkt ihr zur Politik?
Also wenn ich Politiker werde, dann würde ich halt eher schauen, so dass so ärmere Familien, dass es halt nicht so viel, wie soll ich sagen, dass sich jeder so halt finanziell halt gut drauf ist, halt weniger obdachlos und so und halt den Menschen mehr helfen, anstatt alles teurer zu machen und so.
Ich hätte den Dönerpreis so runtergebracht. Es ist zu teuer. Es kostet 6,30 €. Zu viel.
Ich stehe zu der Demokratie, die wir haben, aber so manche Sachen, die laufen komplett schief. Wenn der Bürger anrufen tut und der kriegt kein Gehör, na wo sind wir denn dann? Das ist dann nicht Demokratie, das ist eine Diktatur dann, die dann diktieren. Und das sollte nicht sein. Man soll dem Bürger schon sehr wohl zuhören, welche Probleme hat er. Und die haben sehr viele Probleme. Und das war halt so manche, Aufgabe auch der eine oder andere Institution, die es gibt, dass sie sich über das kümmern dann, welche Probleme sind wirklich hier im Gemeindebau.
Wo es jetzt ein bisschen die Problematik ist, man hört immer weniger Deutsch. Wenn man durch die Höfe geht, die Unterhaltung ist sehr oft nicht gerade Deutsch.
Also ich sehe das sehr verschieden. Also ich denke da ein bisschen sehr offen. Und ich versuche, dass wir alle im Gleichklang sind, egal welche Nation, wo wir sind, dass wir halt alle zusammenleben. Das ist immer ganz wichtig. Und ich habe selber 4 Kinder und ich weiß, was das bedeutet. Es ist nicht leicht, es ist auch nicht jedes Mal für mich immer einfach, ihnen zu erklären oder anderen Kindern zu erklären, aber mit kleinen Schritten wird das sicher gut gehen. Es wird sicher irgendwelche Meinungsverschiedenheiten geben, das glaube ich schon, aber dass wir halt alle gemeinsam an einen Schrank ziehen.
Als älterer Teenager war meine größte Gefahr oder mein größtes Problem die vielen Neonazis und Hooligans, die dort auch gelebt haben oder dort abgehängt sind, mit denen ich oder meine Freunde, die halt klar eine andere politische Meinung vertreten, öfters in Konflikt geraten sind. Also vor denen hat man sich eigentlich eher nicht versteckt, aber ist man aus dem Weg gegangen, weil auch am helllichten Nachmittag vor der Radarz-Filiale, wenn einem die festgehalten haben, niemand geholfen hat. Ja.
Ich will, dass in unserer Stiege ein bisschen was funktioniert und sauber ist und die Leute wirklich gut zusammenleben, weil sonst würde ich zum Beispiel nicht herkommen oder würde den afghanischen Leuten keinen Unterricht geben oder so, kostenlos ist eh klar. Weil ich will, dass die Kinder mal was werden und ich sage immer, Wissen ist Macht. Je mehr ich weiß, umso mehr kann ich mich dann wehren. Also nicht jetzt körperlich, sondern geistig, mit Sprache. Wenn ich nicht reden kann, wenn ich keine Worte habe, dann bin ich niemand. Ne? Dann bin ich.
Dann muss. Wer durch die Höfe der Gemeindebauten geht, hört keinen einstimmigen Chor, sondern sehr unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen. Doch hinter diesen persönlichen Ansichten steckt ein strukturelles Problem. Denn Wohnen ist politisch und die großen Fragen dahinter können nicht nur von den Bürgerinnen und Bürgern allein gelöst werden. Was passiert, wenn Wohnraum immer knapper wird und die Ungleichheit wächst?
Das haben wir die Sozialwissenschaftlerin Sina Musalib gefragt.
Der eigentliche Konflikt ist die Konkurrenz um leistbaren Wohnraum. Also das ist das Gemeine, dass in diesem Segment, wo es tatsächlich nur sehr begrenztes Angebot gibt, um es sehr pointiert zu sagen, die Ärmsten gegen die Armen ausgespielt werden und es da sozusagen zusätzlich dann noch ein soziales Gefälle gibt innerhalb dieser ohnehin schon benachteiligten Gruppen.
Musalib begreift Wohnen nicht als private Angelegenheit, sondern als explizit demokratiepolitische Frage. Wenn im Gemeindebau alt gegen jung oder Urwiener gegen Zugezogene verhandelt wird, steckt dahinter ein Muster, das sie als Politik der Zugehörigkeit beschreibt. Das machen sich auch Parteien zunutze, indem sie immer wieder Gruppen gegeneinander ausspielen. Wenn Wohnungen fehlen oder schwer zugänglich sind, verschärft sich die Konkurrenz innerhalb von ohnehin schon benachteiligten Gruppen.
Und wir sehen einfach in der aktuellen Situation, dass es hier wirklich ganz große Differenzen gibt. Und das Verhältnis zwischen einigen sehr vermögenden Gesellschaftsmitgliedern, die in Wohnraum als Ware investieren, und der restlichen Gesellschaft bildet sozusagen immer eine anwachsende Ungleichheit ab. Und die einen bereichern sich an dem, was für den Rest der Gesellschaft eigentlich ein Grundrecht und Grundbedürfnis ist und was immer weiter wegrückt. Und das erzeugt ein Gefälle, ein ganz grundsätzliches Verteilungsproblem aufmacht und zeigt, dass Wohnen einfach eine ganz starke soziale Frage aufwirft.
Wo ein Grundbedürfnis zum Spekulationsobjekt wird, entscheidet am Ende nicht mehr der Bedarf, sondern das Preisschild darüber, wer in dieser Stadt überhaupt noch einen Platz hat.
1, 2, 3 und
meine Schönheit kommt eben von innen.
Wann?
Bitte?
Wann es kommt, möchte ich wissen.
Wer?
Die Schönheit. Wir sagen von innen, dass es kommt. Jetzt möchte ich wissen, wenn es endlich da ist.
Sag mal, wollen Sie mich verarschen?
Ich wollte Ihnen nur dezent signalisieren, dass im Moment bei mir keine eine Chance hat. Nicht einmal die Claudia Schiefer. Ich habe nämlich etwas ganz Bestimmtes, ganz fest im Auge.
Der Gemeindebau ist seit jeher eine beliebte Bühne für Film und Fernsehen. Kaisermühlenblues ist dabei die Kultserie aus dem Gemeindebau schlechthin. Die Erfolgsserie aus den 1990er Jahren zeichnet das Leben auf der legendären Zehnerstiege nach. Mit viel Wiener Schmäh und scharfem Witz erzählt sie vom Alltag eines ArbeiterInnenmilieus, von Nachbarschaftsstreit und Liebeswirren bis hin zu großen Themen wie Klassenunterschieden, Rassismus und Korruption. Eine ebenso humorvolle wie bissige Milieustudie und ein ethnologisches Zeitzeugnis über das Leben der kleinen Leute in Kaisermühlen.
Unser Leben regiert der Kaisermühlenblues. Wir sind kein Big Apple, keine ewige Stadt. Wir haben keine Straßen, wo es braucht Auslagen hat.
Mit uns kann Wien nicht direkt brillieren. Uns aber von niemand sekieren.
Wir kommen auf die Welt und rackern uns zusammen zwischen Lachen und Weinen und Schmusen.
Während der Kaisermühlenblues die Realität fiktionalisierte, um Wahrheiten auszusprechen, schlägt das heutige Fernsehen einen anderen Weg ein. Eine neuere mediale Erzählung liefert die Serie Mein Gemeindebau des österreichischen Privatfernsehsenders ATV. Die Reality-Show setzt auf zugespitzte Figuren und stark dramaturgisch verdichtete Alltagsszenen. Die Grenzen zwischen Dokumentation und Inszenierung verschwimmen.
Ich glaube, ich bin in ihrem Haus, echt.
Wir haben den langjährigen Gemeindebaubewohner Alex getroffen, der 5 Jahre lang Teil von Mein Gemeindebau auf ATV war. Ich finde es schon ziemlich lustig, wohin uns unsere Reportagen jedes Mal führen. Rein zufällig sind wir auch schon auf den bekannten Schauspieler Cornelius Obonja am Würstelstand gestoßen, auf Elisabeth T. Spierers Schwester Liesel Nitsch im Freibad und eben jetzt auf Alex, den bekannten Darsteller aus der ATV-Serie.
Die Serie zeigt überspitzt den Kaisermühlenblues von anno dazumal, würde ich sagen. Also das, was im Fernsehen gezeigt wird, sollten die Leute nicht allzu ernst nehmen, sondern eher mit einem Lächeln und sagen, okay, das ist lustig. So stelle ich mir das vor und man soll halt die Fantasie beflügeln wie Zauberer, die ihre Leute verzaubern, obwohl jeder weiß, dass Zaubern nicht echt ist. Also so ist Fernsehen ungefähr.
Die Sendung wirkt mit dem Anspruch, echte Geschichten, echte Leid. Doch hinter der Kamera sieht die Realität oft anders aus. Alex gibt offen zu, dass für die Quote nachgeholfen wird.
Es war nicht alles zu 100% echt. Also es sind so Kleinigkeiten, die dann irgendwie ein bisschen verändert werden.
Ja, wie läuft das genau ab? Also bist du ein Schauspieler oder ist das schon dein reales, echtes Leben, was da gezeigt wird?
Naja, das Leben, was da gezeigt wird, ist schon echt. Aber die Geschichten teilweise sind von uns selbst irgendwie zusammengestückelt worden. Haben wir gesagt, naja, wir könnten das ja machen im Fernsehen und uns so präsentieren. Also untereinander, wir waren ja die 3 Fragezeichen und da haben wir uns halt gegenseitig so gebrainstormt, was können wir machen, damit das lustig im Fernsehen rüberkommt. Also wir haben schon auch geschauspielert, wenn man so will, aber das hat der Regisseur nicht gewusst. Der hat gesagt, wir drehen das und dann interviewen wir halt die Leute nacheinander und dann haben wir halt lustige Antworten geliefert, damit das lustig rüberkommt. Mhm. Und das haben wir 3 untereinander besprochen. Ja, du sagst das und ich sag das.
Ein Vorwurf lautet, die Sendung stelle Menschen aus prekären Verhältnissen bloß, um ein bürgerliches Publikum zu unterhalten. KritikerInnen sehen darin eine Form von Sozialvoyeurismus, bei dem die ProtagonistInnen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Auch die Stadt Wien bzw. Wiener Wohnen reagierte kritisch und entzog ATV zeitweise Drehgenehmigungen in Höfen, Stiegenhäusern und auf Gehsteigen, da man das vermittelte Bild des Gemeindebaus nicht mittragen wollte.
Es gibt immer wieder Zweifel an der Echtheit der Szenen. Diese bestätigt Alex hier ja auch. Auch andere ProtagonistInnen geben an, bewusst auf dumm gemacht zu haben, um den Erwartungen der Produktion zu entsprechen. Für die DarstellerInnen hat das Image der Kunstfigur oft reale Konsequenzen im Alltag.
Wie unterscheidet sich der echte Alex zu der Rolle?
Der echte Alex ist vielleicht ein bisschen ernster, nicht ganz so lustig vielleicht wie im Fernsehen, ein bisschen ernster und vielleicht auch bewusster. Mhm. bewusster etwas wahrzunehmen und nicht so dumm, wie die Menschen glauben vielleicht, was sie im Fernsehen sehen. Da haben sie einen eher dümmlichen Alex gesehen von mir.
Alex ist sich bewusst, dass er für die Kamera eine Version seiner selbst erschaffen hat, die dem gängigen Vorurteil entspricht. Um wahrgenommen zu werden, müssen die ProtagonistInnen ihre Intelligenz und Komplexität hinter einer Fassade aus Einfachheit verbergen.
Was denkst du, dass da für Bild gezeichnet wird von Bewohnern aus dem Gemeindebau?
Das Problem im Gemeindebau ist ja, die Leute glauben, da wohnen nur asoziale Arbeitslose und so weiter. Ist ja aber nicht so. Also es gibt Politiker, die im Gemeindebau wohnen. Es gibt Geschäftsführer, Buchhändler, alles Mögliche. Also ich habe schon verschiedenste Leute im Gemeindebau kennengelernt. Es ist halt bunt gemischt und das macht, glaube ich, den Gemeindebau auch aus, dass von jeder Sozialschicht Menschen dort wohnen.
Auch in anderen Dokus und Reportagen wird häufig mit problematischen Stereotypen gearbeitet. Etwa durch klischeehafte, asoziale Figuren oder permanente Eskalation. Diese Darstellungen werden als authentische Wirklichkeit präsentiert, ohne die strukturellen Hintergründe mitzudenken, etwa Wohn- und Sozialpolitik oder die historische Entwicklung des Gemeindebaus, der ja eigentlich soziale Segregation verhindern soll.
Alex ist jetzt aus der Sendung ausgestiegen. Er wolle sich weiterentwickeln und nicht auf ewig ein Gemeindebauer bleiben, erzählt er mir. Der Vergleich zwischen der ORF-Serie Kaisermühlenblues und heutigen Reality-Formaten wie auf ATV zeigt, finde ich, auch die gesellschaftlichen Veränderungen ganz gut auf. Vom humanistischen Biotop zur voyeuristischen Kulisse. Diese mediale Erzählung prägt auch das Bild, das wir von Menschen aus dem Gemeindebau haben. Und auch politisch begann der Wind sich zu drehen. Es war Anfang der 90er Jahre, als die soziale Solidarität mehr und mehr zu bröckeln begann und zunehmend durch die politische Produktion von Sündenböcken ersetzt wurde.
Wir leben klar, aber trotzdem recht schön. Es tut uns nur leid, müssen wir irgendwann gehen. Es gibt Gutes und Schlechtes. Unser Leben regiert der Kaisermühlenblues.
Danke, danke.
Ich treffe Kamal, eine junge Frau, die im 14. Bezirk auf 8 Quadratmetern vor ihrem Gemeindebau Demokratie baut.
Ja. Schön bunt, aber
danke. Ja, Kamal empfängt mich herzlich in ihrer Gemeindebauwohnung. Auf dem Tisch steht ein Tee, Orange Ingwer. Sie hat mir davor extra nochmal per WhatsApp-Nachricht geschrieben, welche Sorte ich gerne trinken möchte. Wir setzen uns auf ihre Couch.
Ich heiße Kamal. Wir sind im 14. Bezirk Penzing in der Gemeindebau. Kummerlandstraße.
Auf Kamal sind wir durch einen Zeitungsartikel aufmerksam geworden. Im Sommer 2025 berichtete die Bezirkszeitung aus Penzing von Wiens erster Kretzeloase direkt vor einem Gemeindebau. Kretzeloasen sind öffentliche Orte, die von AnwohnerInnen umgestaltet werden können. Kleine grüne Sitzinseln auf ehemaligen Parkplätzen.
Und da ist die Idee entstanden, dass wir eine Kretzeloase machen sollten, weil ich der Meinung war, wir sollten die Kinder und die Muttern oder Nachbarn, halt alle die Möglichkeiten haben sollen, sich ein bisschen auszuleben zu dürfen in Wien auch.
Kamal hätte es machen können wie alle anderen auch. In ihrer Wohnung bleiben, zweimal absperren oder sich jeden Tag bei der Hotline von Wiener Wohnen über die Nachbarn beschweren. Stattdessen entscheidet sie sich, einen anderen Weg zu gehen und zu gestalten, etwas Neues. Mit dem Fokus auf die ganz kleinen GemeindebaubewohnerInnen. Früher saßen alle Nationalitäten getrennt im Innenhof. Kamal möchte das anders gestalten. Eine kleine Spielküche aus Holz, Plastikgeschirr und eine aufklappbare Sandkiste. Daneben Pflanzenkisten, verschiedene Kräuter und bunte Blumentöpfe. An der Holzwand hängen bemalte Tafeln mit Sätzen wie »Es ist dein Leben und komm, setz dich her«.
Mein Ziel war, dass das, die Kinder auch recht haben, sich auszuleben zu dürfen, auszutoben zu dürfen, also einfach sich in der eigenen Welt zu sein. Wenn ich bin so aufgewachsen, auch wenn ich im Dorf aufgewachsen bin, war mein Ziel, dass in einer Stadt sowas auch passiert. Ich habe erlebt, dass jemand gleich die Jugendamt angerufen hat und so weiter, und das ist nicht schön. Auch nicht für die Eltern, auch nicht für die Nachbarn, weil dann gibt es ja diese Kritik. Und manchmal lebe ich auch in diesem Angst, wenn mein Kind laut ist. Natürlich sage ich ihm, bitte sei leise, aber kein Kind versteht das sofort.
Kinder gelten schnell als Störung. In Gemeindebauten gibt es Herausforderungen, Spielverbote, Überwachung, Lärmbeschwerden. Und es gibt unausgesprochene Regeln. Wer darf wann laut sein? Wer darf sich aufhalten? Wer fällt auf? Wenn Eltern Angst haben, dass wegen spielender Kinder das Jugendamt gerufen wird, zeigt das etwas Tieferes. Was Kamal baut, ist klein. Ein Tisch, eine Bank, Sandkisten. Aber es geht um die große Frage, wem gehört der Hof?
Das ist noch immer mein Ziel, dass es da gut die Kinder ausleben dürfen. Ja. Egal welche Nationalität, weil oft kommt vor, ich bin selber aus dem Ausland, ich weiß nicht, ob ich sagen darf oder nicht, aber dass die Ausländerkinder sich nicht benehmen können und wissen es nicht, wie es in Österreich zum Benehmen ist. Dabei ist das ganz normal, egal welches Land, welche Religion oder Kultur ist, das ist ganz normal, Kinder sind Kinder. Da kann man nichts machen. Und das ist auch mein Ziel, dass das ganz normal wird, egal welche Nationalität.
Und gab es auch irgendwie Kritik hier oder hast du gemerkt, dass manche Leute das nicht so gut finden?
Naja, Anfang muss man damit rechnen. Ich habe auch nicht gewusst, dass Anfang so Kritik kommt. Anfang habe ich schon Hundekot drinnen liegen gehabt und Sachen wurden geklaut oder kaputt gemacht. Mittlerweile kann ich mit solchen Sachen gut umgehen.
Kamals Oase ermöglicht Begegnungen, das, was heute immer seltener wird. Ziemlich stark, die Zerstörung anderer nicht in Frust umzuwandeln, sondern in eine Motivation weiterzumachen.
Das ist einfach heutzutage, die Leute sind viel Negativität, ist das viel. Aber ich war früher auch ein bisschen vor Vorurteile, wie du sagst, egal welche Nationalität, bin ich draufgekommen, hey, die haben dasselbe in ihren Kultur, wie in meiner Kultur ist. Man muss sich nur zusammensetzen und dann weiß man. Und bevor ich sage, diese Nationalität macht das und das, aber ist es nicht. Und ich bin bei vielen Sachen drauf gekommen. Also kommunizieren ist viel wichtiger. Ich versuche es immer, dass die Nationalität zusammenkommt. Dass ein Mensch zum Mensch zählt und nicht nach Nationalität beurteilt wird. Das ist mein Ziel. Und das wird immer bleiben.
Kamal erzählt mir, dass sie manchmal an der Kretzeloase vorbeigeht und selbst ganz erstaunt ist, wer sich alles in der Oase tummelt. Sie versteht diesen Ort nicht als Integrationskonzept, sondern als gelebte Praxis. Kürbisschnitzen, Hochbeetpflege und Laternenfest. Das alles auf gefühlten 8 Quadratmetern. In Kamals Oase spielt sich mehr ab als in so manchem weitläufigen Gemeindebauinnenhof. Und für manche ist sie auch ein seelischer Zufluchtsort.
Vielleicht hast du gesehen, es sind so Sprüche drinnen, positive Sprüche drinnen. Jeder trägt einen Rucksack mit sich und so weiter. Oder lebe den Tag heute und denk nicht an morgen. Ich habe mir diese Sprüche deswegen aufgehängt. Manchmal ist es so, dass man mit eigenen Partner, man streitet so. Ich bin so, wenn ich mit meinem Partner mal kurz auseinandersetze, dass ich kurz rausgehe. Und dann durchatme, nach 5 Minuten wieder komme, er weiß das auch schon, und dann lese ich solche Sprüche. Dann kommt man auf positive Gedanken und oder andere Gedanken drauf. Das ist so eine kleine Urlaub-Oase für mich. Und so habe ich mir gedacht, vielleicht passiert den anderen auch dasselbe mal. Und vielleicht verändert sich was.
Als sie mir von den Sprüchen erzählt, muss ich schmunzeln. Kennen wir nicht alle diese Kalendersprüche, die an Kühlschranktüren hängen? Kamal versteht sie als eine Einladung an alle Menschen, die die Oase betreten, als eine kleine Infrastruktur zur inneren Abrüstung.
Und fühlt sich das gut an, irgendwie was verändern zu können?
Es motiviert mich, wenn es die Muttern kommen oder wenn es Kinder kommen und sagen, danke, dass du für uns das gemacht hast, danke. Mit den Kreiden kriege ich auf den Fußgänger Dankeschön und ständig Geschenke zu Weihnachten oder zu Ostern, selbstgebastelt Eier. So Weihnachten, Lebkuchen oder Marmelade mal. Oder jetzt haben wir Spielküche gekriegt, gratis sogar. Also ich bin dankbar.
Ich finde es sehr beeindruckend, wie Kamal Verantwortung übernimmt, statt sich nur zu beschweren. Sie nimmt die Dinge selbst in die Hand und entscheidet sich dazu, etwas zu verändern. Im Kleinen, vor ihrem Gemeindebau, auf einem Parkplatz, zwischen Kindern, die im Sand spielen. Gerade als ich schon gehen will, erzählt sie mir noch von einem Moment, der sie sehr geprägt hat.
Uns ist einmal passiert, das war im Sommer so. Mein Kind war dabei und mein Mann ist seine ältere Frau gewesen und die hat viel Waggons mitgehabt und der hat gesehen, wollte nur helfen und hat sie nicht gefragt, ob er helfen soll oder nicht. Und sie gleich angefangen hat, bis und geht nicht mehr zum Schreien. Und das hat er nicht aufgehört. Sie hat geglaubt, dass wir nicht Deutsch können oder so. Und ich habe mich ruhig gehalten, weil mein Kind dabei war und er hat sich hinter mir versteckt, weil er nie sowas erlebt hat. Und die Frau war relativ aggressiv gegenüber meinem Mann. Keiner hat was gesagt, bis ich gesagt habe, bitte, er hat es nur helfen wollen, sonst nicht machen wollen. Und sie so, ja, ich werde es euch so bis zum Gericht ziehen, ihr geht in euren schmutzigen Land zurück und so weiter. Ich habe gesagt, wissen Sie was, ich bin selber Österreicherin, habe eine Staatsbürgerschaft, ich bin hier aufgewachsen. Und das ist ja nicht so, dass, und sie so, ihr lebt von unseren Steuergeldern und so weiter. Man weiß das eh, was man so zum Hören kriegt. Und das tut mir meistens weh, wenn man so erleben muss mit dem Kind. Und das Kind hat 2 Tage mich gefragt, warum diese Frau meinen Papa angeschrien hat, obwohl er helfen wollte. Und ich habe ihm gesagt, die war nicht sauer auf uns, die war einfach auf sich selber. Vielleicht hat sie was anderes erlebt früher. Das ist ganz normal. Und ich versuche es, dass ich nicht einen Hass in meinem Kind gegenüber irgendwelcher Nationalität habe oder irgendwelche Menschen. Das ist uns passiert leider und habe ich sogar zu der Dame gesagt, schönen Abend noch, lassen Sie wegen uns nicht Ihren Abend versagen. Ja, vielleicht ändert sich in Ihrem Leben was, dass es auch sieht, dass Leute gibt, die nicht so meinen. Mhm. Das hat mich wirklich, ich krieg schon Tränen, berührt, ja. Es gibt sowas.
Du bist die Blume, für meinen Baum. Ich weiß es uns genau. Du bist die richtige Frau für mich, du Blume aus dem Gemeindebaum. Ohne dich wäre dieser Baum so grau.
Hey, hallo.
Hallo Karl, hier ist die Jana von Inselmilieu-Reportage. Hallo.
Hab ich gewusst.
Hast du gewusst, intuitiv.
Ich bin ja vom Nebenberuf.
Super. Wir hatten ja überlegt, Dienstag oder Mittwoch und für uns wäre Mittwoch besser. Ist das okay für dich?
15 Uhr?
15 Uhr morgen, genau. Habe ich mir aufgeschrieben.
Wiederhole ich, hätte mit einer Gemüsesuppe einverstanden oder willst du eine Kürbis? Du weißt, meine Hauptleidenschaft, mein Beruf, den kann man nicht abdrehen. Ich war 50 Jahre Koch mit totaler Leidenschaft. Ja?
Super.
Dann bis morgen um 3, bin dabei.
Bis morgen, super.
Bis morgen, danke.
Ciao, Papa.
Ciao.
Am Ende unserer Reise in die Welt der Gemeindebauten sind wir bei Karl zu Gast. Karl van Jura war bei der Gesprächsrunde im Kopenhagenhof dabei, die uns Fritz organisiert hat. Er hat uns sofort zu sich nach Hause eingeladen. Karl ist wahrscheinlich das, was man ein Wiener Original nennt.
Hallo.
Hallo.
Ah.
Hallo.
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 Super.
Hallo.
Kalte Hände,
ja.
Heißes Herz.
Als wir bei Karl ankommen, steigt uns sofort der Duft von frischer Gemüsesuppe in die Nase. Er hat darauf bestanden, für uns zu kochen.
Ja, es ist alles fertig, Ladies.
Sehr toll.
So schön, ich bin schon hungrig.
Super.
Wir machen es uns auf seinem Sofa im Wohnzimmer bequem.
Kannst du dir das wieder einfach anstecken oben?
Na, mach du das
ich
wieder.
Ich kann das machen,
du
ja.
Du bist Profi.
Ich bin Profi.
Beim voriges Mal habe ich es verwurstelt.
Ach so.
Die müssen noch schauen auf die Gulatscherl, dass denen nichts passiert.
Ja.
Kaum haben wir uns hingesetzt, fängt Karl schon an zu erzählen.
Naja, ich bin ein Oldtimer mit 70 Jahren. Und bin hier quasi hergekommen für die Volksschule mit 6 Jahren und bin dann in der Kochausbildung weitermarschiert. Ich habe den Schottenhof gehabt, also einige Lokale in Wien, ohne Werbung zu machen. Und bin dann in Tokio gewesen, habe dort gekocht für Österreich bei der Habsburger Ausstellung.
Karl erzählt uns von seiner Karriere als Koch und Unternehmer, die ihn von Wiener Schottenhof bis nach Tokio geführt hat. Er kennt den Gemeindebau noch aus der alten Zeit, als die Stiegenhäuser noch soziale Marktplätze waren. Eine Zeit, in der man am Kopenhagenhof nicht Insasse war, sondern Nachbar.
Diese Nachbarschaft hat sich nicht nur wegen Multikulti, sondern auch, glaube ich, wegen der Gefühlswärme der Menschen geändert. Ja? Die meisten befürchten, der will dafür was. Ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Koch, Konditor und Bäcker und ich mache immer bei uns einen Session an Milchweise. Die meisten glauben, wenn es dir Milchweise gibt, dass du was machen musst dafür. Der Gemeindebau war früher genau das, was man sich unter dem Leben miteinander vorstellt. Was bist du vom Beruf Friseurin? Geh Uschi, kannst du umkommen, der Burletzo Schiere. Das umkommen, das der Suppe, müsst dann Kuchen. Und das hat hier eben einen Wert gehabt. Der ging aber nicht nur wegen den sogenannten Ausländern. Die meisten sind besser wie die Inländer.
Heute, sagt Karl, ist die Wärme einer Skepsis gewichen. Wer schenkt, ist verdächtig. Wer teilt, führt etwas im Schilde.
Und woher kommt dieses Misstrauen? Glaubst du, Menschen haben zu viel schlechte Erfahrungen gemacht? Haben die überhaupt schlechte Erfahrungen gemacht? Woher kommt das?
Schaut, die Leute lesen eine Zeitung. Die Leute schauen sich Filme an. Also, die Leute schauen sich, ich lache immer drüber, weil meine Töchter schauen sich gern Horrorfilme an. Aber ich sage halt, ich mein, das, was ich mir anschaue, das kann mich doch nicht begeistern, wenn ich sehe, wie einer mit der Kettensäge den Kopf und dann nimmt er den Kopf und steckt den drauf. Und die Leute, dann sie tun sich wirklich mit den falschen Dingen beschäftigen.
Für Karl ist die Angst gefüttert von Schlagzeilen und einer Unterhaltungsindustrie, die Gewalt zelebriert, während die echte Empathie verkümmert. Er selbst hat sich für einen radikal anderen Weg entschieden und sich dafür sogar eigene Worte ausgedacht.
Bei mir gibt es kein Positiv, sondern ein Pose hoch. Es gibt da kein Negativ, ein Negativ gleich. Und warum? Das ist eine Spinnerei im Kopf, aber es bewirkt schon. Also die Worte sind das schärfste Schwert.
Also positiv heißt Pose hoch und negativ heißt Neger gleich. Das ist wichtig zu wissen, denn ihr werdet das im Interview immer wieder hören.
Gibt es ja auch Pose hohe Dinge, und zwar die Nachbarschaft der Ausländer. Da sind einige dabei, da können die Wiener gar nicht mithalten. Ja, weil sie eben von Ländern kommen, wo das meiste gar nicht da ist oder nicht selbstverständlich ist oder eben die Leute anders sind. Aber ich habe tolle, Iran, Jugoslawien, Afrika, Ägypten und ich habe mit denen super einvernehmen, aber die sogenannten Wiener kommen ja teilweise aus Milieus, ehemalige Gefängnisbrüder. Nichts gegen Gefängnis, kann an jedem passieren.
Wir sitzen bei Karl, essen Gemüsesuppe und hören ihm zu. Er ist einer, der früher alles hatte. Geld, Ruhm und Anerkennung. Doch das Leben hat ihn verändert. Und er hat sich vom Leben verändern lassen. Heute heißt es für ihn Krankenhausstadt Großküche. Regelmäßige Besuche seiner kranken Frau prägen seinen Alltag.
Jetzt habe ich ein bisschen gebremst, weil täglich 2,5 Jahre bis selber im Nebenzimmer. Das darf man nicht unterschätzen. Da liegt ja nicht irgendwer, da liegt ja die beste Frau in meinem Leben. Und das ist von 5 Frauen nicht ohne. Nicht? Ich habe 3 Kinder mit 3 Frauen und sie ist einfach eine Perle. Und da muss man eben, wenn man solche Dinge erlebt, da muss man unterscheiden zwischen, warum die anderen sich so anders verhalten. Weil ich habe ein Riesenpaket, aber du wirst nie hören, dass ich jetzt sage, ja, ich bin der Arme, du, mir passiert das. Jetzt, wo ich alt bin, habe ich keinen Partner. Das gibt es nicht. Ja. Und das vermisse ich aber überall, ja. Weil die Leute ihr eigenes Leben nicht leben. Ja. Entweder tut er die bedauern, beneiden oder eifersüchteln. Aber dass er sagt, was macht man miteinander? Wo sind deine Stärken? Was kann ich für die tun? Das ist ja in Wirklichkeit das Prinzip des Lebens. Das vergessen die meisten.
Karl erzählt von seiner Frau im Krankenhaus und man merkt, hinter dem Witz, hinter dem Wiener Original steckt Verletzlichkeit. Er spricht nicht als jemand, der es leicht hatte, sondern als jemand, der gelernt hat, mit dem Schweren zu leben, ohne sich darin einzurichten. Kein Selbstmitleid, kein Warum ich, sondern stattdessen ein Wie kann ich das Erlebte ins Posihohe, also ins Bestmögliche umwandeln?
Und wie schaffst du das, dir das zu behalten?
Indem ich 3 Stunden meditiere. Am Tag circa mit dem Daumen am Nabel, Hand am Unterbauch. Und am Abend den lehre ich und rufe nur tolle Menschen an. Meine Tochter, mein Sohn, dann schaue ich mir ein Foto von meinen Enkel an. Also ich beglücke mich mit dem, was ich habe, und das ist viel. Ja, das ist viel. Die meisten Leute schauen nur auf das, was sie nicht haben. Ich meine, ich darf es nicht glauben, dass ich jetzt der Guru bin vom Himmel, sondern ich habe 30 Jahre gebraucht, dass ich das bin, was da sitzt.
Dass Karl nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, ist nicht schwer zu glauben. Im Vergleich zu manch anderen hat er sich auf einen inneren Prozess eingelassen und sich selbst hinterfragt.
Hast du noch Hoffnung in die Menschheit?
Selbstverständlich. Die Menschheit ist ja nicht schlecht, die Menschheit ist verdreht. Wenn du mich gekannt hättest vor 40 Jahren und heute, ich habe mich nicht verwirklichen können für meine Ziele. Die Leute müssen das wieder lernen. Und glauben wir, sie lernen es wieder. Geht ja gar nicht anders. Wenn es so bleibt, na bumm. Es ist eben so, man möchte die Bequemlichkeit, die Freiheit, die Faulheit fortsetzen. Heute sucht ja jeder das bessere Platzerl. Und das ist halt das nicht Richtige. Aber der Beginn der Neuzeit müsste sein, dass die Leute sich ein bisschen an sich selbst erinnern, was ihnen heute fehlt. Ist es ein Blödsinn, wenn du einfach nur so weiterkurbelst?
Zwischen Suppe und Topfengulatsche denke ich, ein bisschen weniger weiterkurbeln, ein bisschen mehr innehalten und darüber nachdenken, was wirklich zählt. Ein bisschen mehr sein wie Karl, das würde uns allen nicht schaden.
Ich bin heute halt ein blauer Tascherl, das ist durch den Beruf. Gell. Müsst ihr Topf und Kulatschen auch gleich?
Ja. Komm, lass dich pflücken, du Rose aus Stadtland.
Yeah. Wunderschön. Super.
Das war die letzte Folge unserer Podcast-Serie zum Schwerpunkt Demokratie. Wenn du tiefer in das Thema eintauchen willst, hör dir doch auch unsere anderen Reportagen an. In Demokratie am Würstelstand geht es um das Wahlrecht und den schrumpfenden Anteil an Wahlberechtigten in Wien. In Demokratie im Freibad dreht sich alles um Partizipation und die Frage, was die Zivilgesellschaft bewegen kann. Besonders legen wir dir auch unsere Deep Dives ans Herz. Den Live-Talk mit Ezra Özman und Asma Ayad und das Gespräch mit Jagoda Marinic. Reinhören lohnt sich!
Zu allen Reportagen gibt es auf unserer Website auch die passenden Fotostrecken. So bekommt ihr ein noch besseres Bild von den Orten und den Menschen, die wir besucht haben.
Und wenn ihr über neue Folgen und Events auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch unseren Newsletter und folgt uns auf Instagram.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei bleibt.
Bei den Aufnahmen im Studio unterstützte uns auch diesmal wieder Marie El Sissi. Und ein besonderes Dankeschön geht außerdem an unser Testpublikum. Danke an Silvia, Simone, Gabi, Linda, Marie, Jasmin und Fritz für euer wertvolles Feedback vorab.